New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zur 31. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg, vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Ich bin Astrid Dose und leite die Öffentlichkeitsarbeit. Unser Netzwerk vertritt 280 Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und des Wasserstoffs in Norddeutschland. Heute begrüßen wir als Gast Elena Müller. Sie verantwortet die Kommunikation bei Suena, einem Mitgliedsunternehmen, das einen Cloud Computing und KI-basierten Autopiloten für Energiespeicher entwickelt hat. Also das klingt schon mal recht komplex, das wird Elena dann im Laufe des Interviews noch mal ein bisschen erläutern für Nicht-Experten. Genau, und vor ihrer, wie soll man sagen, Karriere bei Suena hat Elena einen Bachelor in allgemeiner Ingenieurwissenschaft mit Fokus auf Elektrotechnik gemacht. Und auch ein bisschen praktische Luft natürlich bei SkySales geschnuppert, auch ein Mitgliedsunternehmen von uns. Und bildet sich im Moment noch weiter in einem zweiten Bachelorprogramm, in einem sogenannten Studium Individuale an der Leuphana Universität in Lüneburg. Herzlich willkommen, schön, dass du zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Drei kurze Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden, was in diesem Studio definitiv nicht notwendig ist, aber wir machen es trotzdem. Was begeistert dich an erneuerbaren Energien?
Aus unerschöpflichen Ressourcen unsere Energiebedarfe zu füllen und unsere Haushalte zu versorgen, das finde ich total spannend und einfach, wir schaffen es mit erneuerbaren Energien, ohne CO2-Emissionen, die ja klimaschädlich sind, uns ja am Leben zu halten.
Absolut. Worin besteht deine persönliche Energiewende? Was machst du?
Ich beschäftige mich mit Energiespeichern und der Kommunikation der Energiewende. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr, sehr komplexes Thema ist, was vielen Menschen nicht so klar ist, wo viele Themen viel Erklärung bedürfen. Und wenn man da gute Kommunikation macht, das besser ankommt und auch mehr Verständnis in der Gesellschaft dafür entsteht. Aber auch wir Themen vorantreiben können in der Politik und in anderen Bereichen.
Okay. Und was erhoffst du dir von der Mitgliedschaft bei uns im Cluster? Suena ist ja noch nicht so lange dabei, ich glaube 2-3 Jährchen. Was hättest du gerne sozusagen als Gegenleistung?
Ich glaube, für die Energiewende brauchen wir starke Netzwerke. Und da finde ich, ist das Cluster auf jeden Fall eine gute Adresse, um PartnerInnen zu gewinnen in der Sache. Außerdem sind da spannende Events, bei denen wir irgendwie Themen diskutieren und ja, vorantreiben.
Okay.
Und es ist eine große Horizonterweiterung.
Definitiv. Und ihr habt euch ja auch schon vielseitig eingebracht. Das habe ich schon mitgenommen bei der E-World und auch bei anderen großen Veranstaltungen. Genau, dann wollen wir auf die komplexen Themen zu sprechen kommen, die du schon angekündigt hast. Also klang auch nicht so ganz einfach, was ich im Vorfeld gelesen habe, was ihr so macht. Ja, wir haben die Fragen ja abgesprochen im Vorfeld und die erste dreht sich um den sogenannten Multimarkthandel, der die Investitionen in erneuerbare Energien und Batteriespeichern stärken könnte. Vielleicht magst du erstmal kurz erläutern, was es mit diesem Multimarkthandel auf sich hat, weil das wahrscheinlich auch nicht jeder weiß, und dann den Zusammenhang mit den Investitionen herstellen.
Genau. Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche für Batteriespeicher. Das sind unter anderem Regelleistungsenergie, wie zum Beispiel der FCR oder AFAA-Markt oder kurzfristige Energiemärkte wie der Day-Ahead, Intraday oder Continuous Intraday-Markt. Und das sind Märkte, in denen bei den Regelleistungsmärkten die Netzstabilität gewährleistet wird und bei den kurzfristigen Energiemärkten wirklich Energie gehandelt wird. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten für Energiespeicher, Gewinne zu erzielen und sich sozusagen an den Märkten einzubringen. Und eine Multimarktstrategie macht jetzt Folgendes, die kombiniert diese verschiedenen Märkte. Also wir können einen Batteriespeicher, der sehr versatil ist, also der universell einsetzbar ist, können wir an diesen verschiedenen Märkten gleichzeitig uns einsetzen und können dabei gucken, an welchem Markt ist es gerade am sinnvollsten teilzunehmen, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Markt verkaufen wir gerade, wie viel Energie, an welchem Markt kaufen wir vielleicht eine andere Menge und zu welchen Zeiten setzen wir vielleicht den Batteriespeicher für die Regelleistungsenergie ein, um das Netz zu stabilisieren.
Also ihr nutzt sozusagen die Mechanismen dieses Marktes aus, um den Speicher zum richtigen Zeitpunkt anzuwenden und profitiert von den jeweiligen Preisen, ne? Also um das jetzt mal so kurz zusammenzufassen.
Genau, also wir gucken tatsächlich mit Forecasts in die Zukunft zu einem gewissen Grad und sehen dabei, ja, an diesem Markt ist beispielsweise gerade eine sehr hohe Volatilität. Da ist es für einen Energiespeicher total spannend jetzt, dass wir da Energie handeln. Oder in einem Markt sind gerade die Preise sehr niedrig, da könnte man gerade gut was kaufen. Genau, das gucken wir uns an und wir gucken uns diese ganzen Potenziale an den verschiedenen Märkten an und entscheiden basierend darauf, ob wir in den Regelleistungsmärkten teilnehmen, zu wie viel Prozent unseres also der Kapazität unseres Batteriespeichers wir an dem Markt teilnehmen oder mit wie viel Anteilen der Kapazität, die wir haben, wir dann sozusagen Energie handeln. Und das kombinieren wir.
Wie ist die Idee entstanden? Das klingt ja schon ein bisschen figelinsch, wenn ich das sagen darf. Also nichts, was einem jetzt so spontan einfällt.
Genau, die Idee ist entstanden aus einer Doktorarbeit von Dr. Leonard Wilkening, unserem CEO bei Suina. Und da sind dann die drei Gründer, Tom Witter, Miguel Wessemann und Dr. Leonard Wilkening, sind zusammengekommen und hatten eine Optimierung für Batteriespeicher im Kopf. Das sollte initial eine netzorientierte Optimierung sein. Und dann hat sich Stück für Stück rauskristallisiert, dass eine marktgesteuerte Optimierung an sich am sinnvollsten ist, weil wir durch Preissignale ganz gut sehen können, zu welchem Zeitpunkt wird ein Speicher wo gebraucht. Genau.
Okay, alles klar. Und ihr war zunächst ein Startup, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ihr seid als Startups bei uns
Mitglied
geworden.
Genau, wir haben als Startup angefangen und sind jetzt gerade dabei, aktiv zu wachsen. Okay. Sind jetzt mittlerweile 27 Mitarbeitende. Und es ist sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, cool. Ja, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Also Batterien beschäftigt das Cluster auch ein bisschen. Also war ja lange ein Thema, was immer mal wieder erwähnt wurde, was aber nicht in Schwung kam, wo man immer lange, lange gewartet hat. Und jetzt hat man so den Eindruck, jetzt passiert endlich auch mal was. Also wird vermutlich auch ein Segment im Cluster werden, was ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Aufmerksamkeit erhalten wird. Vielleicht magst du das nochmal erläutern. Warum hat das so lange gedauert, ihr Speicher wirklich, ja, wie soll man sagen, relevant geworden sind? Also man hätte ja meinen können, dass das von vornherein mitgedacht worden wäre. Offenbar war dem ja aber nicht so. Woran lag das?
Genau, also wir haben sind ja jetzt gerade dabei, unser Energiesystem von fossilen auf erneuerbare umzustellen. Dabei haben wir das Problem, dass im Gegensatz zu fossilen Energieträgern erneuerbare intermittierend sind. Das heißt, sie sind nicht stetig verfügbar, die Sonne scheint nicht stetig und der Wind bläst auch nicht stetig. Daher müssen wir unseren Verbrauch anpassen an die Energie, die wir zur Verfügung haben. Und eventuell überschüssige Energie auch speichern oder fehlende Energie dann aus Speichern zur Verfügung stellen. Und genau dafür braucht es Flexibilitäten. Um unser Netz stabil zu halten, müssen wir sicherstellen, dass gleichzeitig der Verbrauch und die Generierung von Energie in der gleichen Menge vorhanden sind. Und genau, dafür braucht es Flexibilität, wenn wir jetzt umstellen auf Erneuerbare. Und warum es so lange gedauert hat, ist, wenn das nicht fokussiert wird. Also so, wir haben vorher, konnten wir mit fossilen Kraftwerken unseren Erzeugung so einstellen, dass sie auch genau auf unseren Verbrauch gepasst hat. Das ist jetzt anders bei erneuerbaren Energien und deswegen war sozusagen der Fokus vorher nicht so sehr da darauf, ist jetzt aber mehr da. Und dann ist es natürlich ein Thema von Forschung und Entwicklung, die da die Effizienz hochtreiben muss, dass wir dann eine hohe Energiedichte in den Speichern haben beispielsweise, dass wir eine hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer da erreichen, aber auch, dass wir wettbewerbsfähig sind mit den Speichern. Das ist dann weniger ein Punkt von der Forschung und Entwicklung, das ist eher jetzt sozusagen dieser Punkt der Optimierung von dem Einsatz von Batteriespeichern. Wo wir sagen, okay, wenn wir mit dem Altbewährten gut zu Rande gekommen sind, dann müssen wir uns damit ja gar nicht im Detail beschäftigen. Aber Investitionen in Speicher müssen sich für die Personen, die investieren, ja auch lohnen. Das heißt, man macht es nicht aus reinem Spaß an der Freude, da in Batteriespeicher zu investieren, sondern man möchte da auch Renditen und man möchte da auch erwarten können, dass man was zurückbekommt. Und in der Vergangenheit haben wir zum Beispiel gesehen, dass Speicher viel für die Regelleistung eingesetzt wurden, was jetzt langsam immer weniger sich lohnt. Dadurch, dass beispielsweise der Primärregelleistungsmarkt, der saturiert immer weiter und dadurch lohnt sich sozusagen der Einsatz von Batteriespeichern nur in diesem Feld gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen, damit Batteriespeicher profitabel bleiben, müssen wir kombinieren. Wir müssen verschiedene Märkte und verschiedene Revenue Streams müssen wir kombinieren und zusammenpacken, damit sich ein Batteriespeicher lohnt.
Alles klar. Gibt es denn andere Märkte in Europa oder weltweit, die schon ein bisschen weiter vorangeschritten sind als wir und warum?
Zum Beispiel in Großbritannien ist man da schon ein bisschen weiter, als wir jetzt in Deutschland sind. Da sind auch verschiedene Optimierer auch schon am Werk, die die Batteriespeicher dann optimal einsetzen. Und da ist sozusagen die Möglichkeit für dieses Stack and Jump von Revenue Streams, also von diesen Einkommensflüssen, sehr gut möglich.
Und magst du den Begriff nochmal erklären, weil der ist schon ein bisschen speziell.
Genau, Revenue Streams.
Nee, den davor mit Stack and Rum oder so ähnlich.
Stack and Jump. Also man kann sozusagen mit einem Batteriespeicher, man kann den einsetzen in verschiedenen Märkten. Das heißt, wenn wir jetzt das Einkommen aufeinander stacken von diesen verschiedenen Märkten, also sozusagen die Einkünfte stapeln, dann funktioniert das beispielsweise in Großbritannien schon sehr gut. Das ist in Deutschland auch schon machbar. In Großbritannien haben wir aber den Vorteil, dass wir da beispielsweise, wir haben Regelenergiemärkte, wir haben die kurzfristigen Energiemärkte, wir haben einen Balancing-Mechanismus und wir haben bereits den Kapazitätsmarkt, der einen weiteren Revenue-Stream sozusagen ausmacht. Und diese können sehr gut kombiniert werden. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass in den letzten Jahren hohe Preise und hohe Volatilitäten in Großbritannien waren, die natürlich von Batteriespeichern gut ausgenutzt werden können, indem zu niedrigen Preisen Energie gekauft wird, zu hohen Preisen verkauft wird. Und das sind dann einfach hohe Erträge für Batteriespeichersysteme, auf die die InvestorInnen vertrauen können. Und das führt natürlich dann zu einem weiteren Boom, dass dann auch viel mehr noch weiter investiert wird. Und jetzt seit März beispielsweise in Großbritannien der Balancing-Mechanismus eingeführt worden, der dann einfach noch eine vierte Revenue-Option gibt.
Okay, also es hängt letzten Endes auch am Strommarktdesign, wie die ganzen Mechanismen laufen. Und
dadurch, dass in Großbritannien ja sozusagen ein Inselnetz ist, hatten die vorher schon ganz andere Abhängigkeiten von Energiespeichern. Und sind demzufolge jetzt einfach auch schon den Schritt weiter.
Das macht Sinn. Ich sag mal, was jetzt schon so ein bisschen durchschimmerte und das begleitet uns ja in den Erneuerbaren eigentlich immer, ist ja das Thema Parameter der Regulatorik. Also es gibt ja nichts in unserem Feld, was nicht irgendwie reguliert ist. Also man kann ja nicht einfach machen, was man will. Was auch schon lange im Raum schwebt, ist ja diese Kraftwerkstrategie, die ja nun hoffentlich zeitnah dann mal verabschiedet wird. Was bringt die für euch? Also was versprecht ihr euch davon, wenn die dann endlich mal zu Papier gebracht und verabschiedet ist?
Regulatorik übrigens auch ein weiterer bremsender Faktor, weil wir vorhin drüber gesprochen hatten. Wir hatten ja lange die Doppelbelastung von Energiespeichern, die da zeitweise ausgesetzt wurde, Doppelbelastung mit Netzentgelten, die jetzt aber komplett abgeschafft wurde, was ein totaler Zugewinn ist für die Planbarkeit und die Planungssicherheit für Energiespeicherprojekte, weil man dann einfach viel mehr finanzielle Revenue-Stabilität auch hat. Zur Kraftwerksstrategie. Genau, das ist spannend, weil wir in Deutschland bis 2028 einen technologieunabhängigen Kapazitätsmarkt haben wollen. Und da sind ein paar Entscheidungen zu treffen, also zum Design und sozusagen der Regulatorik dieses Kapazitätsmarktes. Und da ist wichtig, dass es wirklich ein technologieoffener Markt ist, bei dem dann alle Technologien beitragen können und nicht in irgendwie einer Regulatorik oder in einem Hintertreffen vielleicht Batteriespeicher dann ausgeschlossen werden. Und es muss zum einen die Teilnahme von Energiespeichern ermöglicht werden und da gibt es verschiedene Thematiken. Also zum Beispiel wäre es wichtig, dass dieser Kapazitätsmarkt dann einen echten Beitrag zum Klimaschutz beiträgt. Dafür brauchen wir CO2-Limits, sodass wir sicherstellen können, dass nur CO2-arme oder CO2-freie Technologien an diesem Markt wirklich teilnehmen und vergütet werden. Da könnte man zum Beispiel drüber überlegen, dass ein Wasserstoff-Ready-Kraftwerk da bereits rein könnte und sozusagen einen Vertrag abschließen kann, dass die Vergütung für den Kapazitätsmarkt oder für die Teilnahme dann aber erst erfolgt, sobald dann wirklich auf Wasserstoff umgeschaltet wurde. Genau, dann sind es andere Themen, wie zum Beispiel, man könnte mit einer klugen Ausgestaltung des Kapazitätsmarktes auch die lokale Verteilung von Systemen steuern, dass man da guckt, okay, wo brauchen wir eigentlich, was weiß ich, Speicher- oder Reservekraftwerke, die dann das Netz unterstützen. Da gibt es verschiedene Ansätze, die man verfolgen könnte oder Dann gibt es den Ansatz für, also um sicherzustellen, dass in dem Fall, dass irgendwie in einem Kapazitätsmarkt ein Engpass-Event ausgelöst wird, könnte man gucken, dass verschiedene Derating-Faktoren, das sind sozusagen Faktoren, die die Bezuschussung von einzelnen Technologien regeln, ausdifferenziert werden. Das heißt, ein Wasserstoffkraftwerk könnte 100% der Zeit die Leistung zur Verfügung stellen. Ein Batteriespeicher, der vielleicht auf 2 Stunden oder 4 Stunden ausgelegt ist, kann das natürlich nicht. Das heißt, man könnte dann mit einer bestimmten Abstufung diesen Derating-Faktor bestimmen, dass die Bezuschussung durch den Kapazitätsmarkt da einfach auch prozentual ein bisschen weniger sozusagen ist. Obwohl wir auch sehen, dass der Großteil der Events, also wenn sozusagen dieser Kapazitätsmarkt wirklich ausgelöst wird,
was sind
unter
das
vier
für
Stunden
Events?
Ist.
Also vielleicht mal für den Laien.
Genau. Das ist, also der Kapazitätsmarkt wird eingeführt für die Momente, in denen wir einen Engpass haben, einen Energieengpass.
Mhm.
Da brauchen wir sozusagen genug Kraftwerke und genug Kapazität, die diesen Engpass abfedern kann und dann genug Energie.
Ja, dass genügend Energie sozusagen zur Verfügung gestellt wird, ne?
Genau,
so wie Dunkelflaute und solche Geschichten, ne? Das kennt man. Das ist ja eher so ein Winterphänomen, würde ich mal behaupten, ne? Jetzt so im Sommer ist ja viel Wind und Sonne vorhanden, ne?
Und diese Events könnten zum Beispiel an einem Day-Ahead-Markt durch eine bestimmte Preisspitze, könnten die ausgelöst werden. Dann wären andere Faktoren wichtig zu betrachten, dass wir quasi auch sehen, okay, ein Batteriespeicher, der jetzt in einem Kapazitätsmarkt teilnehmen möchte, der altert auch über die Zeit. Also sozusagen die Kapazität, die ein Batteriespeicher hat, nimmt über die Zeit etwas ab. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze, die man einbringen könnte. Zum Beispiel ein Repowering, wo man einfach nach einer Zeit ein bisschen mehr Kapazität wieder hinzufügt, sodass man bei der Anfangskapazität ist. Genau, dann gibt es verschiedene Themen zu Vertragslaufzeiten und Auktionshorizonten, dass das sozusagen gut geregelt ist, sodass Vertragslaufzeiten mit den Lebenszyklen von diesen Kraftwerken oder von den Energiespeichern übereinstimmen, damit einfach da auch für InvestorInnen Planungssicherheit herrscht. Oder dass frühzeitig geguckt wird, okay, was brauchen wir denn an Kapazitäten in den nächsten 1 bis 4 Jahren? Da könnte man sagen, okay, man macht eine Hauptauktion 4 Jahre vor Liefertermin und guckt, wie viel Kapazität brauchen wir eigentlich. Und dann macht man 1 Jahr vorher jeweils noch eine Auffüllaktion, schaut, haben wir uns eigentlich verkalkuliert, müssen wir noch was aufstocken. Genau.
Okay. Das klingt ja alles sehr, wie soll man sagen, sind verschiedene Szenarien, die du beschrieben hast. Und das ist natürlich eine ziemlich große Aufgabe, würde ich mal behaupten, weil es ja am Ende um die ganze Republik geht, ist das dann auch eine Geschichte, die Experten von der Bundesnetzagentur beurteilen? Weil du hast ja so gesagt, ne, wo sollten sozusagen Reserven stehen, wo ist das notwendig, wo werden vielleicht solche, wie soll man sagen, herausfordernden Events erwartet? Also gibt es da eine Expertenkommission, die sich dazu austauscht?
Ich gehe davon aus. es ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe für die Politik, diese ganzen Regulatoriken auszuarbeiten und zu schauen, dass sozusagen das dann auch im Endeffekt so funktioniert, wie wir es eigentlich haben wollen. Gerade was so jetzt die lokale Verteilung angeht, da wäre es natürlich wahnsinnig wichtig, dass da die Bundesnetzagentur einbezogen wird, die dann in einem Abstand von einer bestimmten Zeit gucken kann, okay, wo brauchen wir denn jetzt eigentlich gerade Kapazitäten? Wo müssen vielleicht was für Kraftwerke hin? Wo sind vielleicht Standorte, die irgendwie einander ausschließen und so? Und da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man bestimmte Sachen vorreiht in dieser Auktion. Also der Kapazitätsmarkt läuft ja ab wie eine Auktion, dass man seine Gebote an so viel Kapazität könnte ich zu diesem Preis bereitstellen, angibt. Und das wird dann abgerechnet, sodass sozusagen alles, was wir an Kapazität brauchen, zu den besten Konditionen angenommen wird. Und da kann man dann bestimmte Mechanismen machen, sodass halt die Verteilung der Kapazität einfach für unser Netz auch sinnvoll ist, weil so können wir dann Investitionen an anderen Orten sparen, wo wir nicht irgendwie Trassen ausbauen müssen, weil wir ganz ungünstig geplant haben, sondern da könnte man gleich mit einem bisschen Weitsicht planen. Ja.
Okay. Ja, das klingt ambitioniert. Also wir hatten neulich bei einer anderen Veranstaltung Kollegen von 50 Hertz dabei, also auch von einem Übertragungsnetzbetreiber, die den neuen Netzentwicklungsplan vorgestellt haben, das wie nannten sie es, Wimmelbild im Strombereich oder so. Das fand ich schon recht beeindruckend. Also man kann sich vorstellen, also was das für Herkulesaufgaben sind, ist, glaube ich, der breiten Bevölkerung gar nicht so bewusst, was da abläuft. Und am Ende wird sicherlich auch manches noch währenddessen verändert werden, vermute ich mal. Das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so gewesen, aber klingt super spannend. Finde ich toll, dass ihr euch damit beschäftigt und sozusagen in unserem neuen Segment Batterien dann da die Fahne hochhalten werdet. Ich bedanke mich für die Einblicke, für das Gespräch und wünsche dabei ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Das war die aktuelle Folge von New Energy from Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social-Media-Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.